Deutschlandfunk, Kultur heute.
Für Johann Joachim Winckelmann, das war der deutsche Vater der Kunstgeschichte in der Mitte des 18. Jahrhunderts, da waren die Griechen ja auch nichts anderes als Gipsköpfe. Römische Kopien griechischer Originale. Wir schauen heute mal in eine Dresdner Restauratorenwerkstatt, anlässlich einer kommenden Ausstellung mit Gipsköpfen unter anderem. Michael Köhler lädt sie zur Kultur heute ein. Zum Tod des Frankfurter Zeichners und Karikaturisten Hans Traxler, Mitbegründer der Neuen Frankfurter Schule, hören Sie hier mehr am Ende der Sendung. Auf ein Literaturfestival kurzer Texte in Berlin gehen wir auch ein. Zuerst aber zum Tod eines Verfassers langer Texte. Der ungarische Schriftsteller Peter Nádas ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Er hat das Grauen des Nationalsozialismus, den anschließenden ungarischen Kommunismus erlebt und vielleicht besitzt seine Literatur deshalb so eine so große Erfahrungsnähe und buchstäbliche Körperlichkeit, wenn er Leiden und Lieben beschreibt. Das Kind aus einer mährischen Rabbinerfamilie wurde auch ein Chronist der Gewalt genannt. Als er den österreichischen Staatspreis annahm, da sagte er, wir in Europa sind alle Kriegsversehrte. Tobias Wenzel gibt Peter Nádas, der im Alter von 83 Jahren gestorben ist, in seinem Nachruf das erste Wort.
Dann bekomme ich Herzklopfen, wenn richtig schöne Frauenschuhe sehe.
Erzählte Peter Nádas einmal ungewohnt überschwänglich, um allerdings direkt danach wieder in den für ihn und auch sein Schreiben so typischen melancholischen Grundton zurückzufallen.
Mich hat immer interessiert, wie das andere Geschlecht geht. Meine Mutter erwartete ein Mädchen, das hat mich betroffen gemacht, dass ich als Junge nicht erwartet wurde.
Als Glückszustand bezeichnete Nádas ausgerechnet seine Nahtoderfahrung infolge eines Herzinfarktes, die er in dem Fototextband »Der eigene Tod« in Worte zu fassen versuchte. Ansonsten sind die Momente des Glücks und auch der erwiderten Liebe spärlich in den Büchern dieses ungarischen Autors von Weltrang. Meist ist es nur eine Ahnung davon, wie wenn im Roman Parallelgeschichten ein Mann die von ihm begehrte Frau umarmt, die kein Interesse an ihm hat. 18 Jahre arbeitete Nádas an dem 1700 Seiten starken Roman. Darin folgt er mit beeindruckender Souveränität den Lebensläufen einer deutschen und einer ungarischen Familie, die über die dramatischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts miteinander verknüpft sind. Es war das erste Buch, das Nádas nach der kommunistischen Diktatur in Ungarn schrieb und das er dementsprechend als große Befreiung empfand. Er nahm sich auch die Freiheit heraus, nicht nur die Bestialität, sondern auch den Körper des Menschen gnadenlos exakt darzustellen. So beschrieb Nádas den Sex eines aneinander vorbeiliebenden Paares auf mehr als 100 Seiten. Außerdem, wie ein deutscher Lageraufseher vor seinem heimischen Kamin masturbiert, nachdem er Zwangsarbeiter bei lebendigem Leib hat verbrennen lassen. Literatur dürfe nicht immer angenehm sein, war Nádas überzeugt.
Ich habe De Sade nicht gern gelesen, aber mit Gewinn gelesen.
Nicht nur auf den Seelen der Figuren in Parallelgeschichten lasten die deutsche und die ungarische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Schon im Roman »Buch der Erinnerung«, der ihn international bekannt machte, spannte Nádas den Bogen vom ungarischen Volksaufstand bis in die DDR der 70er Jahre.
Mein prussischer Madeleine ist vielleicht Zweiter Weltkrieg. Also diese Kriegsbilder, die ich in mir trage und immer wieder danach gefragt habe. Meine erste Erinnerung ist ein Bombenangriff. Und durch diesen Bombenangriff sind wir mit meiner Mutter in eine Wand geschleudert worden.
Am 14. Oktober 1942 wurde Peter Nádas in eine kommunistische und jüdische, aber vor allem agnostische Familie in Budapest geboren. Am selben Tag ermordeten Nazis im polnischen Ghetto von Mysocz fast 2000 Juden. Eine für Nádas unerträgliche Gleichzeitigkeit.
Ich kämpfe seit langem damit, wie ich mitten in dieser Grausamkeit überhaupt geboren bin. Das finde ich eine Ungerechtigkeit von dem Schicksal.
Nach dem frühen Tod der Mutter und dem Selbstmord des Vaters war Peter Nádas schon als Jugendlicher vollweise, arbeitete bald als Fotograf und Reporter für Tageszeitungen, bis er an den Grenzen verzweifelte, die ihm die kommunistische Zensur auferlegte. Ein guter Fotograf ist er bis zuletzt geblieben. Vor allem aber war er ein grandioser Schriftsteller. Wie Nádors in den oft neurotischen Gedankenkosmos seiner Figuren eintauchte, um sie dann wieder von außen zu beobachten, wie er zum Beispiel die große Distanz zwischen zwei allzu verschiedenen Frauen für einen Augenblick aufhob, indem er sie auf dem Rücksitz eines Autos bei einer holprigen Fahrt durch Budapest so sehr durchschüttelte, dass sie sich körperlich näher kamen und ein homoerotisches Knistern entstand, das war, das ist Weltliteratur,
sagt Tobias Wenzel zum Tod von Peter Nádors, der im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Dem Erneuerer der Bildhauerei, dem französischen Künstler Auguste Rodin, da widmet das Albertinum Dresden ab Ende Oktober eine große Ausstellung. Denn sie verfügt über eine große Sammlung seiner Werke, die dort schon ab 1900 erworben worden sind. Rodins expressive Formensprache, sein neues gestisches Repertoire, seine Sujets aus Denkern und Boxern begeisterten Rilke und Lehmbruck und viele andere. Aber er schreckte auch ab. Sein Vitalismus, das war nichts für jedermann. Viele seiner Werke sind seit der Vorkriegszeit nicht mehr gezeigt worden in Dresden. Sie müssen gereinigt werden. Alexandra Gerlach über Gipsköpfe und reinigende Hände.
Schwungvoll öffnet Restauratorin Birgit Müller eine schwere Eisentür im Keller des Dresdner Albertinums. Hier lagern zahlreiche Skulpturen, die ab Ende Oktober in der Ausstellung Das große Drama Auguste Rodin und der Streit um die Moderne zu sehen sein werden.
Die kommen alle zu mir in die Restaurierungswerkstatt.
Rund 70 Objekte müssen noch bis Ende Oktober auf Hochglanz gebracht werden. Doch der Werkstoff, aus dem die kostbaren Skulpturen gefertigt wurden, ist anspruchsvoll.
Das ist alles Gips. Gips ist ein sehr weiches Material. Deswegen haben wir auch oft bei den Objekten, die schon öfter transportiert worden sind, Bestoßungen. Das hängt auch damit zusammen, dass einige auch hektisch transportiert worden sind, ne, im Rahmen dieser Hochwassergeschichte 2002.
Leicht vergilbte Fotografien an den Wänden des Depots zeigen, wie im August vor 24 Jahren zum Jahrhunderthochwasser der Elbe in Dresden die unterirdisch gelagerten Kunstwerke mitten in der Nacht von zahlreichen Freiwilligen und der Bundeswehr geborgen wurden. Damals zählte Schnelligkeit.
Und da sind eben auch einige Schäden passiert.
Birgit Müller ist eine der wenigen Restauratorinnen für Gipsskulpturen. Vorsichtig nähert sie sich im Atelier den fragilen Kunstwerken.
Also wenn ich die Büste erstmal zu mir in die Werkstatt hole zur Restaurierung, dann wird die erstmal im Vorzustand fotografiert von allen Seiten. Und dann schaue ich mir bei der Gelegenheit das Objekt im UV-Licht noch an, weil die meisten Gipse sind eben nicht unbehandelt.
Herauszufinden, wie die Oberfläche versiegelt wurde, ist für die Arbeit der Fachfrau elementar.
Zum Beispiel heißes Leinöl, Wachs, Schellack ist sehr oft aufgetragen worden. Das sieht man sehr gut im UV-Licht. Und man hat teilweise den Gips auch gehärtet, also zum Beispiel mit einer heißen Alaunlösung.
Die Skulpturen haben über die Jahrzehnte unterschiedlich Staub bis tief in die Poren des porösen Werkmaterials angesetzt. Manche sind stark ergraut oder vergilbt. Mit dem Staubsauger in der einen Hand und einem großen weichen Pinsel in der anderen lockert die Restauratorin in weißer Schutzkleidung und durchsichtigem Visier vor ihrem Gesicht den Schmutz auf einer stattlichen ergrauten Hundeskulptur. Erst in einem zweiten Arbeitsschritt nimmt sie andere lösende Substanzen dazu.
Von der reinen Gipsoberfläche ist es einfacher, das runterzubekommen mit solchen Pasten oder Gelen oder Latex. Und das zieht dann den Schmutz aus der Oberfläche und nimmt den auf.
Eindrucksvoll demonstriert sie dieses in einem Video am Beispiel eines Kindskopfes aus Gips, den sie vorsichtig mit einer weißen Latexmilch einstreicht. Diese verfärbt sich beim Trocknen dunkel und lässt sich später wie eine zweite Haut abziehen. Zum Vorschein kommt eine strahlend weiße Skulptur. Bis zur Ausstellungseröffnung gibt es noch viel Arbeit. Derweil werden teils per Schwerlasttransport große, lange nicht mehr gezeigte Skulpturen französischer und belgischer Künstler wie Rodin, Meunier, Bartholomé und Frémier in das Albertinum gebracht. Diese Kunstwerke stehen auch für die einstige revolutionäre Neuausrichtung der Dresdner Sammlungen, erläutert Kuratorin Astrid Nielsen.
Es waren damals ja noch die königlichen Sammlungen. Und 1894 wurde das Albertinum als Museum für die Skulpturensammlung eröffnet. Der damalige Direktor Georg Treu hat sich dann überlegt, ich möchte ein Universalmuseum schaffen, in dem man auch die Skulptur der Zeitgenossen sehen kann. Und er fing an, 1894 zeitgenössische Kunst zu sammeln.
Seine Ankaufspolitik löste Empörung unter den damaligen namhaften Dresdner Künstlern aus und führte 1901 zum sogenannten Bildhauerstreit, erzählt Kuratorin Nielsen und weist auf die besondere Bedeutung der bevorstehenden Ausstellung hin.
Es sind viele Werke dabei, die seit vielleicht zuletzt vor 30 Jahren gezeigt worden sind, aber vielleicht auch seit 100 Jahren nicht mehr gezeigt worden sind.
Aber bald wieder zu sehen sind Alexandra Gerlach über Vorarbeiten zu einer großen Rodin-Ausstellung in Dresden. Getretener Quark wird breit, nicht stark. Etwas oft wiederholen oder aufblasen macht's auch nicht besser, wollte Goethe immerhin damit sagen. Seine zahmen Xenien, die sind so eine wundervoll klugspielerische Sammlung von Miniaturtexten. Denn Literatur ist auch nichts anderes als die beziehungs- und bedeutungsreiche Kombination aus 26 Buchstaben. Das kann dann vom Aphorismus, der kurzen Sentenz, bis zum 1500-Seiten-Werk von Thomas Mann gehen. Der kurzen, der kleinen Form, da widmet sich ein besonderes Berliner Festival. Und das heißt beziehungsweise. Findet noch bis Freitag im Literaturforum im Berliner Brechthaus statt. 20 junge Autorinnen und Autoren stellen ihre unveröffentlichten kurzen Texte vor. Cornelius Wöllenkemper.
Beziehungen haben mitunter einen Haken. In Ilja Matuskos Brief an seinen Vater sogar im wörtlichen Sinne. In seinem autobiografischen Festivalbeitrag erzählt Matusko davon, wie sein kroatischer Vater einst das Hacek-Zeichen, ein umgekehrtes Dach auf dem S im Namen Matusko, hatte streichen lassen. Beim Einbürgerungstermin in der deutschen Amtsstube hatte es schlicht nichts verloren. Jahre später, der Vater ist längst nach Kroatien zurückgekehrt und das Hacek wieder an seinem Platz, stößt der Sohn auf den fehlenden Haken in seinem eingedeutschten Namen.
Der Haken im Namen fühlte sich fremd an. Gehört der Haken Ihnen? Nein, nie gesehen. Er kommt aus dem Kroatischen, sagte ich früher, wenn mich jemand nach meinem Namen fragte. Er, nicht ich. Ohne weitere Erläuterung, so als hätte mein Name nichts mit mir zu tun. Ich frage mich oft, wie nah wir uns sein können, wenn alles in uns ins Gegensätzliche gepolt ist, zwei Formen annimmt, sogar der Name. Ein kleines Häkchen nur, ein paar Millimeter, mehr nicht. Trotzdem hat es sich in mir verhakt.
In seinem Text verhandelt Ilja Matuško nicht nur eine Vater-Sohn-Beziehung, sondern zugleich auch das Verhältnis eines Migranten zur Gesellschaft, in die er migriert. Das Du etwa, das der deutsche Bürgermeister einst wie selbstverständlich an Matuskos Vater richtete, wurde zum sprachlichen Marker einer Herabsetzung. Um die subtile, aber mächtige Wirkung sprachlicher Details in Beziehungen ging es auch bei der vietnamesischstämmigen Autorin Thi Thanh Thao Chan. Pronomen spielen im Vietnamesischen eine wichtige Rolle, um Altersunterschiede, sozialen Status, Respektbezeugung oder Verwandtschaftsgrade auszudrücken. Ein vielschichtiges sprachliches System der feinen Unterschiede. Thi Thanh Thao Chan kam als Kind eines einstigen Gastarbeiters in der DDR mit 13 Jahren nach Deutschland. In ihrem Text »Das Verschwinden der Pronomen« verhandelt sie die Folgen ihres Sprachverlusts während eines Heimatbesuchs in Hanoi.
Wenn die Pronomen sterben, stirbt auch die Fähigkeit, auf diese besondere Weise mit der Welt in Beziehung zu treten, Beziehungen überhaupt wahrzunehmen. Ich wollte mit Worten eine Beziehung zwischen uns schaffen. Nach jenem Abend trug ich neben dem sprachlichen Phantomschmerz auch eine ständige Angst mit mir herum, die Angst vor dem Verschwinden der Pronomen.
Um Anpassung an kulturelle Gepflogenheiten, an Normen und an die Ordnung der Pronomen ging es anschließend auch bei der queeren Autorin Luca Mael Milch. Milch trug einen bedrückenden Text darüber vor, wie ein Kinderbett zum Sarg der eigenen Identität wird. Es geht um Konvention geschlechtlicher Orientierung, die Beziehung zum eigenen Körper und um einen schweigenden Vater, zu dem kein Verhältnis besteht. Seit ihrer Beerdigung unter den Zwängen und Erwartungen der Außenwelt, so heißt es in Milchs metaphorischer, zuweilen surrealer Geschichte, komme der Vater täglich, um wortlos den Grabstein zu schrubben. Von der hiesigen Welt hat sich Milchs Erzählinstanz da längst verabschiedet.
Vor allem, weil ich mich, je älter ich wurde, immer weniger wie ein Mensch unter Menschen fühlte.
Es hatte bisher keine gegenteiligen Beweise gegeben. Vielleicht war ich also ein Mensch. Oder ich hatte mich bisher nur wie einer verhalten. Von klein auf schaute ich mir im Fernsehen meine Rolle ab. Ich spielte die clevere Lieblingstochter eines Alleinerziehenden, so wie es von mir verlangt wurde. Ich lernte, was es hieß, normal zu sein, wie normal auszusehen hatte.
Luca Meil-Milch ist überzeugt, Beziehungen bringen auch dann Geschichten hervor, wenn sie gar nicht bestehen. Das Festival bzw. im Berliner Brechthaus verhandelt literarische Auseinandersetzungen mit der Wirklichkeit aus unterschiedlichen, zumeist persönlichen und weniger politischen Perspektiven. Literarische Fallhöhe erreichen dabei längst nicht alle Texte. Und bei Marc Degens selbstreferenzieller Rollensuche war gar von der Eitelkeit und Anmaßung von Schriftstellern und Schriftsteller-Darstellern die Rede. Dessen ungeachtet führt das vielstimmige Festival vor Augen, die Welt und ihre Beziehungsgeflechte sind nur durch die Geschichten zu durchdringen, die man über sie erzählt,
sagt Cornelius Wildenkämper. Im Abendkleid kommt die Mutter strahlend ins Kinderzimmer, offenbar von einem schönen Abend. Der Ehemann sitzt im Kinderzimmer, hat den Sprössling auf dem Schoß und bislang vorgelesen aus einem Buch. Da platzt Mutti glücklich, aufgeregt herein und dann heraus: Dietmar, Dietmar, Kinder, ich habe mich verliebt. Offenbar aber in ganz andere als die Anwesenden. Komik und Katastrophe, die liegen eben ziemlich nah beieinander. Und das ist eine typische Zeichnung von Hans Traxler. Der Karikaturist der neuen Frankfurter Schule, der das bürgerliche Leben, seine Konventionen, seine Abgründe aufs Korn nahm. Der gelernte Zeichner, Maler, Autor ist am Montag im Alter von 97 Jahren in Frankfurt am Main gestorben. Mit der Mainstadt ist er so sehr verbunden, dass eines seiner bekanntesten Motive, der Elchkopf, sogar im Emblem des Frankfurter Karikatura-Museums ist und in Bronze vor der Türe steht. Ute Wegmann erinnert an ihn.
Mit Bildern und Texten komische Wirkungen zu erzielen, das war ein Leben lang sein Anspruch. Schon als sechsjähriger Junge entdeckte Hans Traxler die Illustrierten und beschloss, Karikaturist zu werden. Geboren in Böhmen, floh er 1945 mit der Mutter nach Regensburg.
Ich war damals 15 Jahre alt und lernte es, wie man Leute umbringt, so mit Gewehren und mit Bajonetten und so. Das hat mir eine große Angst gemacht, weil mir klar war, dass ich überhaupt keine Überlebenschance hatte, nicht? Das hat sicher mein Leben bestimmt. Ja, ich habe das nie ganz verloren.
Hans Traxler überlebte, seine Eltern nicht. Mit 16 Jahren war er vollweise und begann, sich mit Zeichnungen durchzuschlagen. Seine erste verkaufte er mit 17 an ein Magazin mit dem Namen Wiener Melange. Es folgte bald das Studium der freien Malerei in Frankfurt am Main und dort begegnete er den Männern, die sich später die neue Frankfurter Schule nannten. Bernstein, Henscheid, Eilert, Knorr, Poth, Wächter und Gernhardt.
Wir wollten was ganz anderes machen und dann haben wir experimentiert wie verrückt. Wir haben alle Formen, die man sich vorstellen kann, haben wir gemacht. Also den Cartoon mit einer Zeile drunter, das Bildgedicht, die Bildergeschichte, die Parodie auf Zeitungsberichte. Und dann gab es ja eben das berühmte WIMS, das deutschlandweit Schule gemacht hat.
Im Jahr 1979 gründete Traxler zusammen mit ehemaligen Mitarbeitern der Pardon das Satiremagazin Titanic. Er und die Gründerväter, sie alle waren Multitalente, Autoren und Zeichner gleichermaßen. In dieser Zeit, in der die Angst vor einem Atomkrieg das Leben bestimmte, entstand einer seiner größten Erfolge. Der Begriff birnenförmiger Kanzler weckte in Traxler Assoziationen und es entstand die allseits bekannte Zeichnung von Helmut Kohl. Birne, das Buch zum Kanzler, erschien 1983 mit Peter Knorr als Autor und wurde ein Bestseller. In den späten 80er Jahren zeichnete Traxler seine ersten Bildgedichte. Er arbeitete für die Zeit, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Süddeutsche Zeitung. Über 50 Bücher hat er verfasst, ebenso viele bebildert, darunter Heines Wintermärchen und Eichendorffs aus dem Leben eines Taugenichts. Hans Traxler zeichnete gern nach Vorlagen, aber vor allem, was er in seiner Umgebung sah.
Also das Zeichnen nach der Natur hat ja immer eine große Rolle gespielt. Ich habe eine richtige akademische Ausbildung mit Aktzeichnen. Das ist mir geblieben. Ich denke, es ist so, dass dieses Zeichnen vor dem Hintergrund der Natur, dass es zu einer größeren Intensität und insofern auch Nachhaltigkeit führt. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass viele von meinen Büchern auch nach Jahrzehnten noch nachgedruckt werden.
Gespeist vom revolutionären Geist der 68er-Bewegung und der antiautoritären Erziehung galt Traxlers Auseinandersetzung den Ideologien und Religionen.
Ich bin immer noch froh, dass hier in diesem kleinen Dorf in der Mitte eine Kirche steht und nicht eine Filiale der Deutschen Bank. Also insofern hat die Kirche für mich eine Bedeutung.
Zu den Cartoons und Bildgedichten gesellten sich die Kinderbücher. Paula, die Leuchtgans, Franz, der Junge, der ein Murmeltier sein wollte, Willi, der Kater, der immer größer wurde. Hans Traxler wollte etwas schaffen, das über die Aktualität hinausreicht. Und das ist ihm mit den Bilderbüchern gelungen. Traxler zeichnete noch jeden Tag.
Wenn die Zeichnung gelungen ist, dann gibt's eigentlich nichts Schöneres.
Neben dem Zeichnen liebte er den Ammersee und das Haus, in dem er jeden Sommer seine Ferien verbrachte und täglich zum Schwimmen gehen konnte.
Das Schwimmen ist nach dem Zeichnen und Schreiben meine dritte große Leidenschaft geblieben bis zum heutigen Tag. Ich denke, das ist auch ein Grund dafür, weshalb ich mich noch so gut fühle.
Er wird fehlen, der sensible Kinderbuchautor, der kritische Karikaturist und der leidenschaftliche Schwimmer Hans Traxler.
Ute Wegmann zum Tod von Hans Traxler. Die Welt trauert auch um die Country-Legende Dolly Parton und mehr in den Kulturmeldungen dazu mit Doris Schäfer-Noske.
Das Besondere ist, die Trauer um Dolly Parton verbindet in den USA sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Ob erzkonservativ oder liberal, ob vom Lande oder aus der Stadt. Menschen, die politisch auf gegensätzlichen Seiten stehen, wie US-Präsident Trump und sein Vorgänger Joe Biden. Prominente aus der Wirtschaft, wie Amazon-Gründer Jeff Bezos, äußern ihre Trauer. Viele aus der Kultur und da natürlich besonders aus der Musik. Von Rock-Ikone Mick Jagger bis Popstar Taylor Swift, die er selbst als Country-Sängerin angefangen hat. Auch die Karriere der deutschen Musikerin Linda Feller hat in der DDR mit Country begonnen. Genauer gesagt mit einer deutschen Interpretation von Dolly Partons Applejack. Warum Dolly Parton für so viele Menschen wichtig war, das hat Feller heute im Deutschlandfunk so erklärt.
Sie sang ja über die Liebe, das Glück, sie sang aber auch über Suizid, über das ja betrogen werden. Und jeder hat irgendwann mal mit irgendeinem Song von Dolly Parton, und sie hat ja unzählige, schon mal ist da über Leid hinweggekommen, über schlimme Phasen, aber auch über viel Glück in dem Leben. Und dass Dolly nicht mehr da ist, ist einfach ganz, ganz schrecklich.
Mit ihrem Lied Family forderte Dolly Parton schon 1991 ausdrücklich Toleranz gegenüber Schwulen. Sie war eine Ikone der queeren Community und auch ein Vorbild für Feministinnen, wie die Kulturjournalistin Jenny Zöger im Deutschlandfunk Kultur betonte.
Sie war die Ausgeburt an Mein Körper gehört mir, ich mache, was ich will. Sie hat mal den Song geschrieben, Everything's Beautiful in its own way. Body Positivity ist eine Sache, aber ich finde, wenn man Body Positivity predigt, muss man auch Botox Positivity predigen. Und das hat sie eben auch da einfach ganz nonchalant mit reingenommen. Also hat gesagt, mein Körper, der soll so und so sein, und hat er nie vertuscht, dass sie sagt, ich mache alles Mögliche für meinen Körper, ich lasse mich operieren, das ist ja egal. Das hat ja nichts damit zu tun, dass sie eine selbstbestimmte Frau ist. Und das finde ich schon, ist ein, also gerade für ihre Generation und für da, wo sie herkommt, diese sehr konservative Country-Szene, ist das schon sehr ungewöhnlich.
Die Kulturwelt trauert um Country-Sängerin Dolly Parton und nicht nur sie. In China ist der renommierte Künstler Gao Zhen zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Es ist die Höchststrafe, die dort auf die sogenannte Beleidigung von Helden und Märtyrern steht. Der 70-Jährige lebt eigentlich in New York und wurde vor 2 Jahren bei einem Familienbesuch in China festgenommen. Hintergrund sind provokante Skulpturen, mit denen er Staatsgründer Mao Zedong kritisiert hat. Eine zeigt Mao kniend in Büßerpose, eine andere mit Pinocchio-Nase und nackten Brüsten. Das Absurde? Die Werke sind 15 bis 20 Jahre alt. Das Gesetz, nach dem er jetzt verurteilt wurde, gibt es dagegen erst seit 5 Jahren.
Doris Schäfer-Noske war das mit den Kulturmeldungen am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend, ein Thema dort unter anderem der Abschluss der Kabinettsklausur in Schloss Neuhardenberg. Am Mikrofon dieser Ausgabe von Kultur heute war Michael Köhler. Ihnen einen guten Abend.